Dir soll ich singen meine Klagen, du Haus, du eine Welt für mich, mein Himmel, wo in 30 Tagen die Sonne nie dem Aug entwich. Geliebtes Haus, ich segne dich, die Träne redet viel, der lass dir alles sagen. Ja, das ist für dieses Haus und ein Segen für das Haus, der irgendwie immer noch da ist, weil diese freundschaftlichen Sammlungen sich erhalten haben, auch die Sammlung zu Anna-Luisa Karsch.
Museumslauschen, der Podcast aus Museen in Sachsen-Anhalt.
Die Zeilen, die ihr gerade gehört habt, hat Anna-Luisa Karsch geschrieben. Sie war die erste professionelle Dichterin in Deutschland oder offiziell ausgedrückt die erste Berufsschriftstellerin.
Anna-Luisa Karsch, die war Mitte des 18. Jahrhunderts so gut im Schnelldichten und sie hat ihr Publikum bei Auftritten so mitgerissen. Heute würde man sagen, sie ist eine begnadete Poetry-Slammerin.
Wir sind Pierre Gemlich und Björn Menzel und in dieser Folge Museumslauschen im Gleimhaus in Halberstadt. Denn hier hat der Dichter Johann Wilhelm Ludwig Gleim gewohnt. Von hier aus seine Kollegin Anna-Luisa Karsch unterstützt und ihr hier ein Denkmal gesetzt.
Deswegen ist das Gleimhaus ein sogenannter Frauenort, so wie mehr als 50 andere in Sachsen-Anhalt. Wir stellen euch einige davon vor, in dieser Folge das Gleimhaus. Viel Spaß beim Lauschen.
Ich mache jetzt erstmal Licht an. Ich mache erstmal Aufklärung.
Das ist Ute Pott. Sie leitet das Gleimhaus in Halberstadt, das Museum der deutschen Aufklärung. Ute Pott hat sich für uns Zeit genommen. Das Museum steht an prominenter Stelle, gleich neben dem riesigen Halberstädter Dom. Von außen ist uns aufgefallen, der eine Teil ist ein Fachwerkhaus mit einem roten Dach, der andere ein moderner Neubau mit viel Glas.
Das Gleimhaus ist ein Museum aus zwei Teilen. Zum einen haben wir das historische Wohnhaus von Gleim. Das heißt, wir haben dieses Fachwerkhaus im Schatten des Domes. Das war die Dienstwohnung von Johann Wilhelm Ludwig Gleim, der 1747 nach Halberstadt kam. Und wir sind jetzt hineingekommen ins Museum über den ersten Museumsneubau nach der politischen Wende in einem der östlichen Bundesländer.
So, und jetzt schaue ich hier links, ist Fachwerk zu sehen. Ist es das?
Ja, genau. Das ist das Fachwerkhaus, in dem Johann Wilhelm Ludwig Gleim gewohnt hat. Nach seiner Ankunft in Halberstadt. Und er kam mit ambivalenten Gefühlen, nämlich froh, eine Versorgung zu haben als Domverwaltungschef und völlig frustriert, weil er die Berliner Kultur verlassen musste. Und wenige Tage nach seiner Ankunft schrieb er, er richte ein Zimmer der Freundschaft ein.
Halberstadt ist eine Stadt im Vorharz, die sogar Bischofssitz war. Sie wurde im April 1945 bei Luftangriffen stark zerstört. Auch der berühmte Dom wurde dabei in Mitleidenschaft gezogen. Heute ist er mit seinem Domschatz Ziel vieler Gäste. Ein Geheimtipp in Halberstadt ist der Besuch der St. Burchardi-Kirche. Dort kann man sich das längste Musikstück der Welt anhören. Die Komposition von John Cage wird mehr als 600 Jahre lang gespielt. An Literaturinteressierte sollten sich das Gleimhaus nicht entgehen lassen.
Goethe, Schiller, Herder. Das sind Schriftsteller, die wir aus der Zeit der Aufklärung kennen. Aber ehrlich gesagt, von Herrn Gleim haben wir noch nie etwas gehört. Das kann an uns liegen, aber wenn wir uns richtig erinnern, selbst in der Schule im Deutschunterricht hat er keine Rolle gespielt. Und spielt es auch heute nicht. Aber wer war Herr Gleim eigentlich?
Ja, Gleim war Domsekretär in Halberstadt, Dichter, aber war vor allen Dingen Netzwerker, bemüht, viele Leute zusammenzubringen und damit auch Freundschaften über Generationen hinweg zu ermöglichen und auch über Differenzen hinweg. Zahlreiche seiner Freunde waren begeistert von der Französischen Revolution, er nicht. Und es ist trotzdem gelungen, dass die miteinander befreundet blieben. Also damit ist das Prinzip Dialog hier eigentlich im Haus verankert. Und das versuchen wir auch fruchtbar zu machen in unserer Arbeit.
So, jetzt wollen wir natürlich dieses Fachwerkhaus sehen. Haben Sie einen Schlüssel?
Ich habe einen Schlüssel.
Na, los.
Wir gehen jetzt in dieses Fachwerkhaus hinein. So, wir sind jetzt im historischen Gebäude. Das war in kirchlichem Besitz. Und wir wissen die genaue Raumfassung nicht. Wir wissen, dass der Freundschaftstempel, also die Porträtgemäldesammlung, im ersten Stock war.
Wir stehen jetzt vor einem Herz aus Holz.
Wir stehen vor einem Herz aus Holz, um deutlich zu machen, die Epoche der Aufklärung ist natürlich eine Zeit, in der die Vernunft, der Verstand eine Neubewertung erfahren hat, aber eben auch das Gefühl. Und Gleim ist mit seiner Freundschaftskultur einer der zentralen Vertreter eben auch dieser empfindsamen Freundschaftskultur, die sich in den Sammlungen auch dokumentiert. Das Herz ist so konstruiert, dass wenn man sich ihm nähert, der Herzschlag, also die Frequenz des Herzschlages zunimmt.
Durch Nähe.
Durch Nähe.
Vorbei am Herzen gehen wir im Museum eine Etage nach oben. Ute Pott möchte uns das Highlight im Gleimhaus zeigen. Den Tempel der Freundschaft.
Ja, der Tempel der Freundschaft heißt auch Tempel der Freundschaft und der Tugend oder auch sogar sehr modern Temple of Worthies, also der Verdienstvollen. Wir sehen hier die historische Eingangssituation. Also hier sind alle durchgekommen, Klopstock, Lessing, Herder, Jean-Paul, Wieland und so weiter durch diesen Türbogen und sind, so wie wir auch gleich gehen werden, die Treppe hinaufgegangen in die Tempelräume.
Wie so eine Ahnengalerie sieht das hier aus.
Gleim hat mit dieser Freundschaftsgalerie eine ganz neue Markierung gesetzt. Es gibt keine Accessoires. Wir haben immer nur den modernen Brustbildausschnitt, also Passbild eigentlich, in Lebensgröße, um die Fiktion der Anwesenheit zu unterstreichen. Und fast alle, die hier zu sehen sind, lächeln. Das heißt, wir schauen in ein freundliches Jahrhundert. Also auch die Männer sind lächelnd. Einer hat sogar den Mund geöffnet. Wenn man genau schaut, sieht man, dass da nicht so viele Zähne drin sind. Aber das war nicht wichtig, sondern es war wichtig, das Kommunikative zum Ausdruck zu bringen. Und Gleims zentrales Bedürfnis war, die besten Seelenmaler seiner Zeit zu gewinnen. Also denen es am besten gelingt, das Sympathetische, das Kommunikative zum Ausdruck zu bringen.
Er hat alle seine Freunde, die hier zu Besuch waren, malen lassen.
Ja, ich richte ein Zimmer der Freundschaft ein. Er wollte die Freunde anwesend haben. Mit den frühen Freunden hier ging es los. Und man sieht, dass diese Gruppe wirklich als Gruppe erkennbar ist. Und mit den frühen Freunden begann das Ganze. Und je älter Gleim wurde, umso mehr war ihm klar, dass er die größte Porträtsammlung von Denkerinnen und Denkern der Zeit hatte und hat dann die Idee des Verdienstes betont. Das heißt, diejenigen, die hier hängen, sollten etwas Verdienstvolles getan haben. Und diejenigen, die porträtiert werden sollten, entweder literarisch bedeutsame Werke verfasst haben oder wohltätig sein oder sich sonst wie in die Gesellschaft eingebracht haben. Es ist ein sehr modernes Bild davon, was vorbildhaft ist. Es ist nicht Reichtum, es ist nicht Macht. Es ist Wirken in der Welt.
Wer hier hängt, konnte etwas auf sich halten. Er war etwas, hatte etwas geleistet, was Gleim anerkannte. Wir blicken in die Gesichter von vielen Männern. Das Ganze wirkt für uns wie eine Art vordigitales Facebook. Gleim ist ein Netzwerker und zeigt die Gesichter seiner verdienstvollen Freunde und auch Freundinnen.
Es hängen natürlich deutlich mehr Männer, aber es gibt auch Frauen. Es ist auch zugleich die größte Porträtgemäldesammlung von Dichterinnen des 18. Jahrhunderts, auch wenn sie natürlich nicht die Mehrheit und noch nicht mal die Hälfte darstellen. Und besonders interessant und die größte Sammlung haben wir von Anna Luisa Karsch. Das ist die Dame hier rechts neben Gleim. Sie sieht besonders aus. Manch einer ist erschreckt, wenn sie zum ersten Mal entdeckt wird. Kinder sagen manchmal, ist das eine Hexe? Hat natürlich damit zu tun, dass sie im hohen Alter gemalt, ja, durch das Haubentragen keine Haare mehr hat, sehr eingefallenes Gesicht hat, keine Zähne mehr im Mund. Das sieht man auch, aber sie sitzt da mit geradem Rücken, Feder in der Hand, lächelnd und deutlich erkennbar als die selbstbewusste Dichterin.
Wegen dieser Frau sind wir hier, Anna Luisa Karsch. Sie war die erste deutsche Berufsschriftstellerin, lebte also vom Schreiben. Ihretwegen zählt das Gleimhaus zu den Frauenorten in Sachsen-Anhalt.
Interessant finde ich an Karsch, dass sie sowohl wegen des Geschlechtes als auch wegen der Herkunft interessant ist. Und dass deutlich wird, dass es eine Möglichkeit gibt, in einer Gesellschaft, die sich öffnet, auch quasi in neue Bereiche vorzudringen. Und das finde ich einfach ein wichtiges Signal auch für die Gegenwart. Anna Luisa Karsch ist 1722 geboren, in Hammer, also das ist in Schlesien, als Tochter von Gastwirten und ist bei einem Onkel, konnte sie eine Zeit lang unterkommen, der ihr Lesen und Schreiben beigebracht hat. Der Vater starb und als die Mutter eben einen zweiten Ehemann hatte, musste sie zurückkommen, musste in der Wirtschaft wieder helfen, musste als Rinderhirtin arbeiten, musste die Geschwister betreuen, hat als Näherin gearbeitet, um dann mit 15 roundabout verheiratet zu werden. Und dann hat sie mit Gelegenheitsgedichten auf Hochzeiten, auf Todesfälle immer mal wieder regionale Bekanntheit erlangt. Sie war halt eben eine der wenigen, die überhaupt lesen und schreiben konnten. Und dann hat sie sich überlegt, dass sie auf den polnischen König ein Gedicht verfasst. Dann hat sie sehr pfiffig sich überlegt, der preußische König ist auch ein guter Gegenstand für Dichtung. Und dann wurden die preußischen Adligen in Schlesien auf sie aufmerksam. Dann wurde sie eingeladen und dann haben adlige Gönner sie nach Berlin geholt. Dann staunte die literarische Welt über dieses Unikum, diese besondere Frau, die also, wo sie ging und stand, einfach Verse von sich gab und immer in Reimen redete. Die hat immer Rhythmus im Kopf gehabt. Deshalb, also wie eben auch ja, Poetry Slam heute, das geht ja auch über den Rhythmus, den man drin hat und den Beat, den man sozusagen spürt. Und genauso muss man sich vorstellen, Anna-Luisa Karsch immer sofort dann auf eine Melodie, auf einen Rhythmus sofort die Verse verfasst. Sie war so schnell, dass man sich dann mit ihr zum Teil auch, ja, muss sagen, Gesellschaftsspiele erlaubt hat. Man hat ihr Endreime vorgegeben. Das heißt, man hat ihr quasi, sei es mündlich oder eben schriftlich, hingeschrieben, was die jeweils letzten Worte einer Zeile sein sollten. Und dann hat die inmitten der Runde sitzend daraus ein Gedicht gemacht.
Mein Herz und ich. Deckt noch der Schlaf dein Auge zu, mein Liebster? Oh, um süßer dich zu denken, lass ich die Trunkenmacherin die Ruh aus ihrem Kelch mich minder tränken. Du wachst vielleicht durch Glockenschlag aus sanfter Ruh, aus süßem Schlaf gestöret. Ich wache, weil mein Herz Nacht und Tag in sich laut deinen Namen höret.
Das ist ein Reim von unglaublich vielen, die sich Anna-Luisa Karsch im Laufe ihres Lebens ausgedacht hat. Karsch hat es mit ihrer Kunst zur Berühmtheit gebracht. So weit, dass sie sogar König Friedrich Wilhelm II. Davon überzeugen konnte, ihr in Berlin ein Haus zu bauen. Damals etwas sehr Außergewöhnliches. Wir dürfen nicht vergessen, Frauen durften zu dieser Zeit nicht einmal über ihr eigenes Geld verfügen. So erging es auch Anna-Luisa Karsch mit den Erlösen ihrer Buchverkäufe.
Warum auch das Gleimhaus in Halberstadt mit Anna-Luisa Karsch ein Frauenort ist, fragen wir die Expertin dazu. Das ist Anke Triller, die sich um das Netzwerk Frauenorte in Sachsen-Anhalt kümmert.
Die Frauen, die ausgewählt wurden, sollen stellvertretend sein für andere, dafür, dass sie sprechen, dass sie etwas entweder neu gemacht haben, in ihrer Profession zum Beispiel. Es sind Frauen aber auch stellvertretend an einem Ort, an einem historischen Ort, der vielleicht in einem anderen Kontext bekannt ist, zu zeigen, die gab es dort auch und die hat die und die Leistung gebracht. Es können Pionieren sein, aber Projekte, die sich mit Frauengeschichte beschäftigen, sind weg von diesem, es sind Pionierin, die allererste, die das gemacht hat, die Heldinnen da und da. Also es sind nicht nur Heldinnen, die wir haben, sondern wir wollen an den Orten einfach zeigen, da gab es den einen Mann, aber es gab da auch die eine Frau in ihrer Position, die für ihre Position aber aufgefallen ist, denn wir wissen nur über sie. Denn wenn sie nicht aufgefallen wäre, wäre vielleicht auch gar nichts auf sie aufgeschrieben. Und da gibt es ein sehr schönes Zitat einer französischen Historikerin, die beschreibt also quasi einen Paradox. Die Frau Renier Bollier sagt, aus den schweigenden Quellen das Sprechen der Frauen wiedererwecken. Das ist das, was wir versuchen mit den Frauenorten an dem authentischen Ort im ganzen Land. Mal mehr oder weniger, mal größer, mal mit Museum, mal nur über Vereinsarbeit, mal nur über Stadtführung, mal nur über schulischen Kontext, den es auch noch gibt.
Wie machen Sie das denn bei den früheren Quellen? Das sind ja auch Überlieferungen teilweise von Männern. Wie kommen Sie denn da an die Faktenlage ran?
Also das ist tatsächlich so, dass man sehr sagen kann, dass Männer nicht nur Geschichte geschrieben haben und umgeschrieben haben, sondern es gibt durchaus eine Faktenlage, wo man dann, wenn man den gesellschaftlichen Hintergrund sich noch anschaut und das auch wissenschaftlich vor allen Dingen tut, kann man schon genauer einschätzen und sagen, ja, das ist ein einigermaßen korrekt überliefertes Bild über die jeweilige Frau, die man nimmt. Ja, aber das ist ein wichtiger Punkt zu sagen, also nicht auf diesen Tafeln stehen keine Wikipedia-Einträge, sondern das sind tatsächlich Forschungen vorhergegangen und deswegen können wir auch nicht an jedes Haus, wo eine Frau gewirkt hat, eine Tafel ranmachen, sondern es sollte schon dazu geforscht sein, es sollte verlässliche Quellen gefunden worden sein, die aber durchaus eben von Männern stammen können auch. nicht von den Frauen immer selber. Idealerweise, das haben wir im Gleimhaus in Halberstadt, dass die Karschen selber ja der Briefwechsel überliefert ist, da kann man natürlich davon ausgehen. Aber auch sie hat als Poetin, die entsprechendes Renommee haben wollte, bestimmte Briefe so geschrieben, wie sie gesehen werden wollte, wie es eben, wie man gerne möchte, dass andere einen sehen.
Anna-Luisa Karsch ist eine der besten Briefschreiberinnen des 18. Jahrhunderts. Die hat also die Ausdrucksfähigkeit im Brief in einer Art und Weise dynamisiert, wie wir es selten bei Briefschreiberinnen der Zeit haben oder auch bei Briefschreibern. Immer dieser Wechsel zwischen im Brief, zwischen Prosa und Vers und manchmal unter der Hand, das ist schon ganz erstaunlich. Die Art und Weise, wie sie zu beschreiben wusste, also szenisch zu schreiben im Brief, ist außergewöhnlich, also sind wirklich auch kleine Inszenierungen, verschiedene Briefe. Und sie war sehr geschickt eben im Netzwerk bilden und genau zu gucken, wem man wie schreibt und wie es dann erfolgreich sein würde.
Das Briefeschreiben war eine Kunst. Aber wie sieht es eigentlich heute damit aus? Die Post hat gerade eine Umfrage veröffentlicht, nach der fast jeder Zehnte gar keine privaten Briefe mehr schreibt.
Das war ja wie im frühen 18. Jahrhundert. Da gab es nur akademische Schriften und Geschäftspost. Und dann gab es eine Briefrevolution, die dazu führte, dass die Leute das Ich erkannten, die Möglichkeit des Briefes zur Feder griffen, überhaupt lesen, schreiben lernten und eben diese ganze Briefkultur befördert haben, die wir hier so überliefert haben. Vielleicht gibt es ja mal eine zweite Briefrevolution. Ja klar, macht mich das traurig, wenn Leute nicht Briefe schreiben. Gleichzeitig, wenn wir mit Schülern arbeiten, wir sagen nur, wer von euch schreibt Mails? Da sind dann die meisten bei Nein. Wer schreibt WhatsApp? Ja, nein, WhatsApp. Wer schreibt Postkarten? Nein. Wer schreibt Briefe? Nein. Wer findet Briefe kriegen toll? Ja.
In Halberstadt gibt es neben dem Gleimhaus noch einen zweiten Frauenort, die Gaststätte von Minna Bollmann. Bollmann war Sozialdemokratin und eine der ersten Frauen, die sich politisch engagierten, nach Einführung des Frauenwahlrechts 1918. Sie wurde als eine der ersten Frauen in das deutsche Parlament gewählt, in die Weimarer Nationalversammlung. Unter der Nazi-Herrschaft war sie im Widerstand und stellte ihr Gasthaus für heimliche Treffen den Sozialdemokraten zur Verfügung. 1935 nahm sich Minna Bollmann das Leben. Wer Bollmanns Gaststätte besuchen möchte, läuft nur 10 Minuten vom Gleimhaus.
Das Gleimhaus hat jeden Tag geöffnet, außer montags. Im Sommer von 10 bis 17 Uhr und im Winter bis 16 Uhr. Das Museum hat für Kinder, Schüler und Erwachsene ein breites Veranstaltungsprogramm und den Link dazu, den packen wir euch in die Shownotes.
Durch unsere Reise zu Frauenorten haben wir nicht nur Anna-Luisa Karsch kennengelernt, sondern auch einen besonderen Mann, Johann Wilhelm Ludwig Gleim. Karsch, die war die erste berühmte Poetry-Slammerin ihrer Zeit und Gleim hat durch sein Netzwerk aus Schriftstellerinnen und Dichtern Halberstadt zu einem Zentrum der Aufklärung im 18. Jahrhundert gemacht.
In der nächsten Folge von Museumslauschen besuchen wir einen weiteren Frauenort. Das Schloss Lichtenburg in Prettin wird genau wie das Gleimhaus heute von einer Frau geleitet. Prettin war in seiner Vergangenheit für Frauen ein sehr dunkler Ort. Warum? Das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Museumslauschen.
Diesen Podcast könnt ihr liken und abonnieren. Vielen Dank fürs Lauschen.
Museumslauschen. Der Museumspodcast ist ein Projekt des Museumsverbandes Sachsen-Anhalt in Kooperation mit den beteiligten Museen. Diese Folge wurde von den Journalisten Björn Menzel und Pierre Gemlich produziert. Ermöglicht wird die Umsetzung der Podcast-Reihe mit freundlicher Unterstützung des Landes Sachsen-Anhalt.